Thema heute: Rund ums Wasserlaufband. Ein Blick für Therapeuten, Trainer und Hundehalter. Dieses Thema habe ich mir rausgesucht, weil ich immer wieder in den Konflikt gerate, dass ich Wasserlaufbandkunden übernehme bzw. Hunde behandle, die schon eine längere Zeit woanders im Wasserlaufband gelaufen sind. Und wenn ich nachfrage, gar nicht ganz klar gesagt werden kann, warum das Wasserlaufband genutzt worden ist und vor allen Dingen auch, was damit bezweckt werden sollte. Vom Grundgedanken her gehört diese Podcast-Folge in den Bereich Look, Think, Modify, Don't Copy, weil ich dazu anregen möchte, gerade auch die Bewegung im Wasserlaufband ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und das ist tatsächlich nicht nur für Therapeuten interessant, sondern gerade auch für Trainer, die das Wasserlaufband nutzen, beziehungsweise für Hundehalter, die ihren Hund bei der Wasserlaufbandnutzung begleiten und beobachten dürfen. Gehen wir einmal von der klassischen Nutzung des Laufbandes aus Therapiebereichen heraus an die Sache heran. Wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel aufgrund einer OP Muskulatur verloren hat, diese wieder aufbauen soll, gegebenenfalls wieder in sein normales Gangbild hineinfinden soll, ist es mittlerweile durchaus üblich, dass sogar die Kliniken empfehlen, mit diesem Hund Wasserlaufbandtraining zu machen. Prinzipiell ist es eine super Idee. Der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist, dass der Hund, wenn er sich im Wasser bewegt, schonender in den Bewegungen ist, als wenn er dies an Land tun würde. Und dass wir, wenn es richtig umgesetzt wird, mit weniger Zeit und Dauer trotzdem effektiver an die muskuläre Arbeit kommen. Einen ähnlichen Ansatz haben wir zum Beispiel bei Hunden, die generell nicht gut bemuskelt sind, weil sie vielleicht wenig Bewegung hatten oder weil sie mit anderen Krankheiten zu tun hatten oder weil es vielleicht auch einfach aufgrund von den vorherigen Haltungsbedingungen und Lebensphasen noch nicht so weit gekommen ist, dass der Hund normale Muskulatur aufbauen konnte. Auch dann ist der Hintergedanke sehr häufig: Machen wir mit diesem Hund eine Reihe von Wasserlaufbandsitzungen. Er bewegt sich im Wasserlaufband, muss dort in derselben Zeit deutlich mehr leisten und sollte deshalb auch mehr Muskeln aufbauen. Noch ein Beispiel, im Prinzip auch aus dem therapeutischen Bereich. Wir haben einen Sporthund und sind als Sportphysiotherapeutin aktiv. Und der Ansatz in diesem Fall wäre, der Hund geht ins Wasserlaufband, damit er generell seine Muskulatur stärkt bzw. teilweise auch erhält. Und es wird sogar hin und wieder mal mit dem Hintergedanken des Ausdaueraufbaus benutzt. All das sind wirklich mögliche, sinnvolle Gründe, um das Wasserlaufband zu benutzen. Was mir hin und wieder fehlt, ist tatsächlich die Reflexion der Arbeit im Wasserlaufband. Und da gehe ich jetzt auf ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Arbeitsalltag ein. Ich habe eine Kundenanfrage, weil der Tierarzt empfohlen hat, dass das Wasserlaufband zum allgemeinen Muskelaufbau benutzt wird. Der Hund hat keine besondere Erkrankung, es ist keine Verletzung da gewesen, dem Hund fehlt aber sichtbar Muskulatur und nun soll er sich etwas mehr im Wasser bewegen, also sprich angeleitet im Wasserlaufband, um in kürzerer Zeit wieder für ein gutes muskuläres Gesamtsystem zu sorgen. Nun lerne ich das Team das erste Mal kennen und natürlich haben wir unsere Abläufe, wie wir die Hunde an das Wasserlaufband gewöhnen. Es gibt bestimmte Grundregeln, an die wir Therapeuten uns auch halten sollten, was so die Steigerung des Ganzen betrifft. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, dass ich genau hinschaue, was bringt der Hund individuell an Besonderheiten mit. Denn wenig bemuskelt ist nicht gleich wenig bemuskelt. Hier kommt es tatsächlich wirklich darauf an, wie der Hund mit dieser wenigen Bemuskelung umgeht, welche Bewegungen er macht. Ich muss ganz genau hinschauen, ob ich vielleicht andere Defizite aus meinem therapeutischen Bereich erkenne. Blockaden, Verspannungen, Beckenschiefstellungen. Wenn ich den Hund ohne diese Kontrolle ins Wasserlaufband gehen lasse und zum Beispiel vorhandene Verspannungen ignoriere, weil ich keinen Ersttermin mache, wo das untersucht wird. Oder ich lasse den Hund mit einer Beckenschiefstellung arbeiten, die ja durch eine Behandlung durchaus behoben werden könnte, wenn es jetzt keine gravierenden körperlichen Veränderungen gibt, die für einen Dauerzustand einer solchen Beckenstellung sorgen können. Bringe ich den Hund in den Konflikt, sich gegen den Wasserwiderstand zusätzlich unter Einschränkung durch die Verspannungen bzw. in Schiefstellung durch zum Beispiel ein schiefes Becken zu bewegen. Ich setze also Gegendruck in körperliche Bereiche, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, aktuell in den normalen Bewegungen frei zu arbeiten. Und dann kann es mir passieren, dass ich in regelmäßigen Wasserlaufbahnsitzungen wirklich gesundheitliche Probleme auslösen. Um das noch einmal genauer zu erklären. Ich habe einen Hund, der zu mir in Behandlung kommt, der insgesamt wenig Muskulatur hat, aufgrund dieser mangelnden Muskulatur auch in seinem normalen Alltag schon Schwierigkeiten haben wird, Bewegungen optimal auszuführen. Dieser Hund bringt dann zusätzlich noch Körperbereiche mit, die in Verspannung sind. Das bedeutet, die Muskulatur kann in diesen Bereichen nicht frei arbeiten, weil sie eben verspannt ist. Und er hat eventuell sogar noch eine Schiefstellung im Becken. Und diesen Hund lasse ich dann im Wasserlaufband gegen den Wasserwiderstand vermehrt arbeiten. Mit Muskelbereichen, die nicht frei arbeiten können, weil sie verspannt sind, und einem schiefen Becken. Und mit jedem Schritt in diesem schiefen Becken wird der Hund automatisch auch die rechte und linke Seite unterschiedlich beanspruchen. Denn er kann nicht normal gerade laufen. Er hat auch nicht genug Muskeln, um irgendwelche Ausgleichsbewegungen zu machen, weil die sind ja generell zu schwach. Dazu kommt, dass die Bereiche, die verspannt sind, auch nicht mitarbeiten können, jetzt aber vermehrt gefordert werden. Das, was in der Regel passiert ist, dass die Verspannungsbereiche sich sogar noch ausweiten und dann auch umliegendere Bereiche mit in Verspannung hineinziehen. Meistens entwickeln sich dadurch auch noch echte Blockaden, sprich die Muskulatur nimmt Einfluss auf die darunterliegenden Wirbel und diese blockieren dann auch noch in Teilfunktion oder wirklich in Komplettfunktion, was zum Beispiel die Rotationsbewegung, die Drehbewegungen betrifft oder auch Beugung und Streckung. Und wenn ich dieses Gedankenspiel so weiterdenke, muss ich ganz klar sagen, dass aufgrund eines Nicht-Hinterfragens des aktuellen Zustandes des Hundes der gute Gedanke, ich nutze das Wasserlaufband, um Muskeln aufzubauen, sehr schnell dazu führt, dass ich den Hund dauerhaft in Probleme hereinarbeite. Schlimmstenfalls kann ich aufgrund der Mehrbelastung des Wassers sogar dafür sorgen, dass wir teilentzündliche Prozesse bekommen. Wir sorgen für eine Fehlbeanspruchung und Fehlbelastung und das eben auch mit der entsprechenden zusätzlichen Beanspruchung durch den Wasserwiderstand. An dieser Stelle ganz klar meine Empfehlung, wenn ihr einen Hund habt, der im Wasserlaufband laufen soll, oder wenn ihr Kunden habt, Kundenhunde als Therapeuten oder Trainer, die ins Wasserlaufband gehen, bitte kontrolliert vorher, und zwar wirklich jedes Mal, bevor der Hund ins Wasser geht, ob er frei von Verspannungen und Blockaden ist und ob es auch wirklich keine Schiefstellungen gibt. Ein Blick aufs Gangbild. Geschulte Therapeuten brauchen da nicht viel Zeit für. Der Hund muss nicht jedes Mal angefasst werden. Aber wirklich einmal schauen, Gangbild einmal kurz überprüfen, den Körper gegebenenfalls einmal abtasten, die Besitzer fragen, ob ihnen irgendetwas aufgefallen ist und dann lieber eine kurze Behandlung vorweggeben und die Zeit im Wasserlaufband kürzen, als den Hund mit diesen Problemen im Wasserlaufband laufen zu lassen. Ähnliche Anforderungen habe ich bei anderen Beispielen, wie ich sie zu Beginn genannt habe, auch. Gehen wir jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem Sporthund zurück. Dieser soll bei mir ins Wasserlaufband und soll generell seine Muskulatur kontinuierlich mehr nutzen. Wir wollen einen besseren Muskelerhalt und vielleicht sogar noch ein bisschen Muskulatur aufbauen. Ich gehe also davon aus, dass ich einen gesunden, aktiven Hund bei mir habe. Was ich aber vorher trotzdem überprüfen muss, ist, wie das aktuelle Gangbild ist. Es gibt durchaus Sportarten, wo allein aufgrund der Trainingssituation manche Bewegungen, Grundbewegungen des Hundes nachhaltig verändert werden. Möglicherweise tritt der Hund nicht gleichmäßig mit allen vier Beinen. Das gehört zu einem Sporthundecheck so und so immer dazu, aber es gibt durchaus Anfragen, wo es nur darum geht, dass der Hund ins Wasserlaufband geht. Und auch da gehört aus meiner Perspektive ein Ersttermin dazu, wo ich mir wirklich genau anschauen kann, wie ist der Hund bemuskelt, wie bewegt sich der Hund, fällt mir irgendwas auf, was ich vielleicht zuvor gerne gelöst hätte. Also auch wenn eine Anfrage direkt für das Wasserlaufband kommt, würde ich aus meiner Perspektive und meiner Verantwortlichkeit heraus immer sagen, ich sollte einen Ersttermin vorweg machen und dafür sorgen, dass dieser gesunde Hund auch wirklich gesund ins Wasserlaufband hineingeht und ohne zusätzliche Probleme wieder hinausgeht. Gerade wenn die Wasserlaufbänder nicht von Therapeuten benutzt werden, sondern von Privatpersonen oder eben auch Trainern, fehlt manchmal der Blick dafür, was der Hund wie im Wasser bewegt. Das ist an Land schon schwer, aber im Wasser verändern sich die Bewegungen nochmal. Und man muss auch dort, wenn man in eine Analyse hineingeht, wieder etwas anders schauen lernen. Wir haben nicht den Blick auf beide Seiten, wir haben einen eingeschränkten Blick auf die Trittweiten, wir können nicht genau sehen, wie die Strukturen sich bewegen, je nachdem, wie das Wasser bzw. die Sicht in das Wasserlaufband gestaltet ist. Sodass wir also da durchaus auch einen Anspruch haben sollten, unsere Wahrnehmung und unser Auge bezüglich der Bewegung im Wasser zu schulen. Denn wenn wir jetzt ins dritte Beispiel gehen, was ich hier noch etwas näher besprechen möchte und sagen, ich habe einen Hund nach einer Verletzung und es ist wirklich klar zu umreißen, welche muskulären Strukturen gerade nicht benutzt werden und ich soll das Wasserlaufband benutzen, um das auszugleichen, sollte ich auch wirklich hinterfragen, ob der Hund in den Bewegungen im Wasser diese Strukturen auch wirklich benutzt. Nicht selten habe ich den Fall, dass ich selber einen Plan habe, wie der Hund sich bewegen soll, und der reagiert auf den Widerstand des Wassers ganz anders, als es eigentlich gedacht ist. Er geht in Kompensationsbewegungen, in Ausgleichsbewegungen, und ich könnte diese Wasserlaufbandsitzung fortlaufen lassen, ohne dass ich das, was ich eigentlich erreichen möchte, wirklich erreichen würde. Das bedeutet, auch wenn wir Therapeuten sehr häufig gelernt haben, dass die Hunde in einer bestimmten Wasserhöhe laufen sollen, weil dann die Beanspruchung aufgrund des Wassers weniger stark ist, sollten wir beobachten, wie die Hunde sich im Wasser bewegen und darüber nachdenken, ob wir die Geschwindigkeit verändern sollten, ob wir die Wasserhöhe verändern sollten, ob wir vielleicht sogar Sitzungen mit wechselnden Geschwindigkeiten und wechselnden Wasserhöhen haben, um dann auch zu überprüfen, dass die Bewegungen, die wir uns wünschen, wirklich gemacht werden. Wenn ich einen Hund in der Rehephase im Wasserlaufband begleite, gehe ich wirklich hin und beobachte von der Seite zum Beispiel, ob ich den Hund wirklich in die Beugung in der entsprechenden Gelenke bekomme. Ich fasse den Hund zwischendurch an. Ich fühle nach, welche Muskeln aktiv sind, welche nicht. Das ist auch wieder was, wo man die Hunde vorher dran gewöhnen sollte. Viele sind erstmal irritiert, wenn sie im Wasserlaufband angefasst werden. Nichtsdestotrotz gehört das fest zum therapeutischen Begleiten mit dazu. Und ich muss gegebenenfalls auch immer mal wieder meine Perspektive wechseln, um einfach aus verschiedenen Richtungen drauf zu schauen. Es ist also gar nicht selten, dass ich auf einem Hocker vor dem Wasserlaufband sitze und beobachte, wie der Hund auf die wechselnden Geschwindigkeiten reagiert. Oder ich lasse den Hund zu Beginn mit wenig Wasser rein und lasse das Wasser langsam steigen, um zu schauen, an welchen Stellen wirklich die Bewegung ausgelöst wird, die ich brauche, um die gewünschte Muskulatur auch zu aktivieren. Selbstverständlich sind die Anweisungen der Klinik immer etwas, was sozusagen zu unserem Behandlungsplan dazugehört. Und wenn ich etwas ändern möchte, gehört dann auch die Rücksprache mit der Klinik oder dem behandelnden Tierarzt dazu. Was ich aber wirklich machen sollte, ist dann auch die Rückmeldung zu geben, warum ich etwas ändern möchte. Wenn ich wirklich plausibel erklären kann, dass die Bewegungen, die eigentlich ausgelöst werden sollen, durch diese Art des Wasserlaufens nicht ausgelöst werden, bin ich ziemlich sicher, dass man dann auch in den Austausch kommen kann, was geändert werden kann, beziehungsweise was tatsächlich auch wirklich gewünscht wird. Denn auch wenn ich von der Klinik nach einer Schulter-OP den Überweisungshinweis bekomme, wir möchten gerne wieder Muskulatur im Schulterbereich aufbauen, muss ich als Therapeut eigentlich gegenfragen und sagen, was genau soll der Hund als erstes wieder aufbauen? Wo sollen wir wirklich aktiv übers Wasserlaufband drankommen? Welche Strukturen sind gerade besonders schwach? Wie ist operiert worden? Wo habe ich auch eher die Gefahr, dass der Hund in eine Übermüdung hereinkommt? Wie habe ich die Einheiten zu gestalten? Und das kann ich tatsächlich nicht, wenn ich nur nach einem Schema arbeite. Ich muss wirklich beobachten, wie bewegt der Hund sich und wann erreiche ich welche Beweglichkeit. Also an dieser Stelle ganz klar, wirklich wieder look, think, modify, don't copy. Es geht nicht darum, einen bestimmten Behandlungsplan abzuarbeiten. Es geht nicht darum, bestimmte Abläufe Minute für Minute zu kopieren, sondern wenn ich das Wasserlaufband wirklich gezielt einsetzen möchte, ist es meiner Meinung nach so, dass ich trotzdem wieder dazu angeregt bin, zu beobachten, wie der Hund das Ganze dann auch umsetzt. Und ganz egal, ob ich einen gesunden Hund begleite, ob ich einen sportlichen Hund begleite, ob es um die Wiederherstellung von Muskulatur oder Bewegung geht, oder ob es um eine allgemeine Muskelschwäche geht. Wenn ich nicht beobachten kann, was der Hund an Bewegung im Wasserlaufband zeigt, kann ich auch nicht einschätzen, wie hoch die Anforderung ist, welche Strukturen er nutzt und ob das, was ich dort tue, auch wirklich sinnvolles Therapietraining ist. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir auch mit den vielen Nutzungsmöglichkeiten des Wasserlaufbandes sinnvoll kreativ umgehen. Es geht nicht darum auszuprobieren, aber es geht darum, das, was das Wasserlaufband tatsächlich mit sich bringt, auch wirklich nutzen zu können. Hunde sollten frei von Blockaden sein, keine Verspannungen haben, keine Schiefstellungen haben. Hunde sollten in der Lage sein, sich dort so zu bewegen, dass wir auch eine gleichmäßige Nutzung des Körpers haben. Ist das aufgrund von Krankheit noch nicht möglich, habe ich die Einheiten so gering wie möglich zu halten und so schnell wie möglich auch wieder in ein normales, gleichmäßiges Bewegungsbild hinein zu trainieren. Sollte sich zeigen, dass der Hund trotzdem in Vermeidungsstrategien geht, muss ich für mich hinterfragen, ob das Wasserlaufband wirklich die korrekte Strategie für diesen Hund ist. Denn alles in allem haben wir einen unglaublich hohen Nutzen von dem Wasserlaufband. Aber ich habe auch immer wieder Hunde, die ich von anderen Praxen bzw. auch aus privatem Wasserlaufbahntraining übernehme, die aufgrund der Wasserlaufbahnnutzung ohne zusätzliche Beobachtung wirklich Probleme entwickelt haben. Und es wäre schön, wenn wir das gemeinsam Und es wäre schön, wenn wir das gemeinsam durch das entsprechende Beobachten und Hinterfragen und auch Anpassen der Übung in Zukunft ein bisschen reduzieren könnten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt kritisch, beobachtet und hinterfragt, ob das, was ihr wirklich erreichen wollt, auch vom Hund so umgesetzt wird.